herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Gast, wie auch immer, ich bin schon ganz durcheinander, weil wir so einen tollen Gast haben heute. Wir sind natürlich wie immer, das wollte ich auch noch vorweg sagen, live aus Norddeutschland. Seit den 90ern ist unser Gast ein Dauerbrenner in Film und Fernsehen, Tatort, Traumschiff, In aller Freundschaft oder auch Eiskalt in Racheengel. Im Wunder von Berlin war sie dabei oder auch im Katastrophendrama Gegen den Sturm. Sie kämpft dafür, dass auch Frauen im mittleren Alter mehr echte Beachtung im Film bekommen, setzt sich für die Welthungerhilfe ein und tourt gerade mit einem Theaterabend über und mit, wenn man so sagen kann, Astrid Lindgren, Schauspielerin Gesine Zukowski. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, danke, dass ich mal wieder da sein darf.
Das habe ich doch im Grunde schön zusammengefasst. Ja, das muss ich habe hab diesen Satz gelesen, hat mir wenig ja, Mensch ins Kind. Das ist doch
richtig
Wahnsinn.
Toll, danke schön.
Gesine, ich weiß gar nicht, ich muss das jetzt mal loswerden. Vielleicht ticken wir da ja auch gleich. Es ist schön und wichtig, Weihnachten und Silvester zu feiern. Aber bist du auch froh, wenn es vorbei ist?
Oh Gott, ja, ich kann mich als Weihnachtsmuffel outen.
Nein, ehrlich?
Ja, ich bin wirklich froh, wenn es vorbei ist.
Ja, ja. Es ist auch mehr, ich denke immer, für Kinder ist es ein tolles Fest. Als wir Kinder waren, war es ein tolles Fest. Hat auch viel mit Kirche zu tun, genau. Aber dieser ganze Stress und manchmal...
Ja, wir versuchen es tatsächlich, also jedes Jahr immer entspannter anzugehen. Es ist auch dieses Jahr sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Ich habe mein Lieblingsrestaurant überredet, weil wir sind eine sehr, sehr große Familie. Wir waren 20 Leute und ich habe Stollen gekauft und danach sind wir essen gegangen. Also es war sehr entspannt für mich.
Und alle haben gesagt, Gesine, dieser Stollen, den du gemacht hast,
top.
Der ist ja so toll.
Ja, top.
Wahnsinn.
Ja.
Bist du eigentlich, wo wir jetzt gerade so Winter haben und hier gerade in Norddeutschland heute viel Schnee gefallen ist, bist du so ein Schneetyp oder doch mehr so der Sonnentyp?
Also Schnee in den Bergen, Schnee, wenn es richtig kalt ist und sonnig, finde ich auch sehr, sehr reizvoll. Mhm. Aber ich mag schon auch die warme Sonne.
Ja, das ist auch das Licht. Das ja. Licht ist einfach, wenn du so einen ganzen Tag Licht hast.
Ja, wenn man Glück hat, in den Bergen scheint ja auch die Sonne, dann ist es natürlich auch ganz toll. Ne? Aber ja, um diese Jahreszeit noch nicht so, da muss man noch ein bisschen warten. Ja.
Zumindest Schnee macht es auch ein bisschen heller.
Also, das stimmt.
Das ist der große Vorteil vom Schnee. Danke, dass du unser Gast bist heute Abend. Unser Gast bringt Astrid Lindgren auf die Bühne. Schauspielerin Gesine Zukow ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Gesine, bevor wir eintauchen in dieses tolle Leben dieser tollen schwedischen Autorin. Jetzt ein kurzes Porträt über dich von Shugaka Silaf und Chris Braun.
Ich bin Astrid aus Småland.
Starke Frauen verkörpert sie besonders gern. Kein Wunder also, dass sie in der Rolle von Astrid Lindgren aktuell sehr erfolgreich durch die Theater Deutschlands zieht.
Erzähl von Pippi Langstrumpf.
Auf der Bühne wird sie damals auch entdeckt, in der Schule schon. Parallel zum Abitur steht sie danach für Praxis Bülow-Bogen vor der Kamera und wird später durch die Serie Der letzte Zeuge zum Fernsehstar.
Wenn das die gleiche Substanz ist wie bei den Rückständen aus der Küche, dann ist sie harmlos.
Neben der Schauspielerei engagiert sich die gebürtige Berlinerin schon viele Jahre für ihre Mitmenschen. In Uganda im Rahmen der Welthungerhilfe, hierzulande mit dem Projekt Findelbaby für junge Mütter in Not.
Ihre Schönheit macht den Abend schon jetzt unvergesslich.
Auch der Kampf gegen überholte Rollenbilder im TV ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mit vielen anderen Kolleginnen setzt sie sich dabei für mehr Sichtbarkeit von älteren Frauen in Film und Fernsehen ein. Eben eine starke Frau mit einer starken Meinung. Gesine Zukowski.
Liebe Gesine, Astrid Lindgren. Schweden. Welche Beziehung hattest du als Jugendliche, hattest du als Kind zu den Geschichten von Astrid Lindgren?
Eine ganz enge, glaube ich, wie wir alle. Ich bin natürlich groß geworden mit den Geschichten, mit den Büchern, mit den Verfilmungen, vor allem, muss ich sagen, und mit den Hörspielplatten.
Ja, dieses Äffchen bei Pippi Langstrumpf. Ich hab's geliebt. Fällt mich jetzt in diesem Moment gerade ein, weil so Bilder gehen gerade an einfach.
Ja,
ne?
Ja.
Großartig. Es gibt ja immer so eine beliebte Quizfrage. Kennen Sie alle korrekten Vornamen von Pippi Langstrumpf? Darf ich dich das als Expertin fragen?
Ich versuch's. Pippi Lotta, Viktualia, Rolgadina, Pfefferminza, Ephraims Tochter Langstrumpf.
So.
Das hätte flüssiger kommen müssen. Aber
nein, es ist, Wahnsinn. Quizaufgabe. Sehr gut bestanden. Wobei, es ist ja nicht die Geschichte von Pippi Langstrumpf, die du auf der Theaterbühne erzählst.
Nein.
Sondern es ist ja die Geschichte, kann man sagen, von Astrid Lindgren?
Ja, es ist im Grunde ein Bühnenmonolog, der wie eine Autobiografie geschrieben ist. Das sind, also alle Texte, die ich spreche, sind Originalzitate von Astrid Lindgren selbst. Es ist sehr exklusiv. Wir sind tatsächlich die Einzigen, die die Erlaubnis von der Tochter von Astrid Lindgren dafür bekommen haben. Und Martin Mühleis, der Autor, Regisseur und Produzent von diesem Abend, hat da sehr lange intensiv dran gearbeitet, wirklich dieses reichhaltige Leben in einem zweistündigen Abend zusammenzufassen mit Musik, die extra dafür komponiert wurde. Wir haben 4 Musiker auf der Bühne. Und man erfährt ganz viel, von dem man noch gar nicht wusste. Und ich selber dachte, ich weiß alles über Astrid Lindgren. Ich bin mit der groß geworden. Es gibt ja Biografien, es gibt sehr viel Filmmaterial. Sie hat viele Interviews gegeben. Sie hat gerne in der Öffentlichkeit gesprochen. Und trotzdem eröffnet der Abend noch mal einen ganz neuen Blick, wie eigentlich das Leben von Astrid Lindgren und ihre Werke miteinander verschmolzen sind. Und das ist das Tolle.
Das Interessante, es gibt Biografien von Astrid Lindgren, aber keine Autobiografie.
Nein,
wo habt ihr denn diese Zitate her?
Ja, das hat der Martin Mühleis eben gesammelt in einer wirklich tollen Arbeit. Das ist eben das tatsächlich Besondere. Mhm. Und die Tochter hat auch immer gesagt, also wenn meine Mutter eine Autobiografie hätte schreiben wollen, dann hätte sie das ja getan. Und deswegen war das halt auch wirklich so schwierig, erstmal sie zu überzeugen, aber das, was der Martin da geschaffen hat, hat sie eben am Ende überzeugt, weil es eben wirklich so ist, als hätte sie es selber geschrieben. Und das ist das Reizvolle daran natürlich.
Im Endeffekt schlüpfst du in die Rolle, in das Leben von Astrid Lindgren auf der Theaterbühne hinein. Und wie das Ganze aussieht, da haben wir einen kurzen Ausschnitt für Sie.
Karin hatte damals eine Lungenentzündung und musste tagelang das Bett hüten. Ihr war sehr langweilig. Mama, erzähl mir bitte was, fragte sie mich ständig. Was soll ich dir denn noch erzählen, fragte ich eines Abends zurück. Und da rief sie, erzähl von Pippi Langstrumpf. In diesem Moment hatte sie diesen Namen spontan erfunden. Und ich erzählte ihr von ihr. Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in 2 feste Zöpfe geflochten.
Ist schön, weil das Ganze auch noch mit Illustrationen garniert wird, also nicht nur mit Musik, sondern auch mit Bildern im Hintergrund, dass man direkt eintauchen kann in das ganze Thema. Ne?
Ja, es ist tatsächlich sehr lebendig und die Kombination mit Musik, es ist eben angelehnt an Jazz der Zeit, aus Schweden. Das heißt, es ist thematisch, musikalisch auch miteinander verbunden und man wird wirklich in die Zeit hineingezogen und erlebt das. Ich kann es wirklich von Herzen sehr empfehlen.
Es ist so eine Art Reise durch Schweden, durch das Leben von Astrid Lindgren.
Ja, mit allen Höhen und Tiefen. Ja. Also ihr Leben war ja jetzt nicht nur lustig. Sie hatte eine ganz tolle Kindheit, wie sie ja immer betont hat. Sie hatte wirklich eine Kindheit in einem Pferdezeitalter. Also wenn dann Auto vorbeifuhr, war das Abenteuer, wo man dann beim Festschmaus erzählt hat und alle erschraken, die Pferde scheuten und so weiter. Das war ein Riesending. Und ihr Vater stirbt in dem Jahr, in dem die ersten Menschen den Mond betreten. Und dieser Abend schlägt diesen Bogen aus dieser Zeit, wo es eben noch keine Autos gab, bis hin zu den ersten Menschen auf dem Mond. Und was da alles passiert ist, was sie erlebt hat. Die Geschichte mit ihrem Sohn, den sie unehelich bekommen hat, anonym in Dänemark auf die Welt gebracht hat, was dramatisch war, weil ihre Eltern waren Pfarrhofpächter, ganz gläubige Leute und das passte da gar nicht rein und es gab ja die Toleranz dafür einfach noch gar nicht. Sie hat aber dann am Ende einen Weg gefunden, damit umzugehen und natürlich hat auch dieses Erlebnis sie angetrieben, sagt sie selber, am Ende vielleicht diese Geschichten für Kinder zu erfinden und sich so für Kinder einzusetzen. Das war ja ein ganz großes Anliegen, was sie hatte. Und diese, sag ich mal, Weisheit, die sie hatte, für mich ist sie einfach eine Mutmacherin. Für mich ist dieser Abend macht mich selber wahnsinnig glücklich, weil man aus fast jedem Satz irgendwas für sich selber ziehen kann, ganz aktuell auf unsere heutige Welt.
Wie sie auch als Frau sich behauptet hat, in einer Zeit, die vielleicht noch ganz anders gestaltet gewesen ist als jetzt. Deine szenischen Theaterabende, Astrid Lindgren-Abende, 25. und 26. in Hamburg im Altonaer Theater. Und im April, da seid ihr in Wolfsburg, ihr seid in Leer, ihr seid in Uelzen, ihr seid in Brunsbüttel und in Cuxhaven. Also Tour durch Norddeutschland. Astrid Lindgren wäre stolz auf dich. Sag mal, wir haben das ja so ein bisschen, Sie sehen das, wir haben das so ein bisschen hier so nachgebaut. Ist ja, das Smallland? Ist das so das ja. Land, wohin uns Astrid Lindgren mit ihren Geschichten entführt?
Ziemlich original so. Ich habe über Weihnachten mit meiner Tochter, haben wir mehrere Astrid Lindgren-Verfilmungen gesehen. Da war dabei Ferien auf Salzkrokan, Madita und Michel. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was da was ist. Also es sieht da eigentlich immer so aus.
Saltkrokan, da war doch auch immer der Hund dabei, ne?
Bootsmann.
Bootsmann, der Hund.
Ich habe jetzt alles wieder parat.
Und dann dieser Junge, der war so ein bisschen kräftiger gebaut,
meinst du? Das ist ja das Tolle.
Ach, nee, Quatsch, das Mädchen ist kräftiger
Jorven, gebaut. Genau.
Ne? Genau.
Ja, sehr toll. Mhm.
Was ist es, was dich so an Astrid Lindgren begeistert?
Ja, also mich begeistert, also wenn ich jetzt mal auf die Literatur gehe oder auf die Verfilmung gehe, es ist eigentlich so toll, dass es braucht gar nicht viel, um die Kinder zu unterhalten. Es braucht nicht irgendwelche schrecklichen Dinge von außen oder irgendwelche gruseligen Sachen, sondern das, was das Leben mitbringt. Sie erzählt ja ganz viel aus ihrem Leben. Michel ist extrem inspiriert von ihrem eigenen Vater, der, als er kurz bevor er gestorben ist, noch mal so seine ganzen Kindheitserinnerungen hochgeholt hat. Und diese ganzen Geschichten, die passiert sind, das Irre ist ja, wir sind ja die gleichen Menschen wie die Menschen vor 100 Jahren. Und wenn man jetzt diese Geschichten hört, wird einem wieder bewusst, ja, das ist das Gleiche. Wir haben die gleichen Probleme, wir lachen über dieselben Dinge, wir weinen über dieselben Dinge. Es ist gar nicht so anders. Und es ist manchmal ganz simpel. Und das unterhält, es inspiriert. Und eben das Wichtigste an Astrid Lindgren finde ich immer, dass sie eben eine Mutmacherin ist. Dass sie uns abholt, dass sie in auch schrecklichen Situationen immer etwas Positives sehen kann. Aber nicht verkitscht, sondern einfach menschlich und schön. Und einfach so, dass man Lust hat, die Dinge positiv zu bewerten und schön
zeigt,
zu finden.
Dass das Zwischenmenschliche so wichtig ist, dass man sich auch mal streiten kann, dass man auch mal Ärger haben kann, aber dass es dann doch irgendwie eine Warmherzigkeit ist, die uns alle umfängt.
Ja, und was sie halt in der Zeit, in der sie jung war und anfing eigentlich ja, den Menschen ihre Botschaften mitzuteilen, war ja eine autoritäre Erziehung noch sehr normal. Und für sie war ja ein ganz großes Thema, die Kinder mit Liebe zu erziehen und eben nicht mit Gewalt und mit Schlägen und so weiter. Damit war sie ja wirklich sehr früh und sie war sehr hinterher und sie hat 1978 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und da hat sie eine ganz fantastische Rede geschrieben, hat sie dorthin geschickt vorher und dann hat man zu ihr gesagt, nö, also bitte einfach auf die Bühne, Preis entgegennehmen, kurz bedanken und dann wieder abgehen. Und da war sie so empört und dann hat sie direkt zurückgeschrieben, nö, also wenn ich die Rede nicht so lesen darf, wie ich die geschrieben habe, dann komme ich nicht. Und dann haben die gesagt, okay, dann dürfen sie das machen. Und ja, und sie hat schon immer für sich eingestanden und hat sich durchgesetzt, wusste auch, wie man es macht. Und dann hat sie Gott sei Dank diese Rede gehalten, die bis heute ganz aktuell ist. Die findet man auf YouTube, überall kann man diese Rede sich anhören. Oder bei uns im Stück, weil wir haben sie auch dabei. Weil das einfach was ist. Das kann jeder mit nach Hause nehmen und jeder kann daraus lernen.
Was ist der Kernsatz daraus?
Dass man Kinder besser ohne Gewalt erzieht, weil du weißt nie, aus dem Kind, was mit Gewalt erzogen ist, wird vielleicht irgendwann mal ein Mensch, der ein Land regiert. Und sehen wir ja gerade in der Welt. Also wenn man sich zum Beispiel Putin anguckt, was wir wissen, ist er mit Gewalt erzogen worden. Und wir sehen, was hier gerade passiert. Und das hat sie 1978 schon beschrieben, was passiert, wenn man Kinder mit Gewalt erzieht. Und dass wir froh sein können, wenn dann Menschen an der Regierung sind, die eben mit Liebe groß geworden sind. Das war ein ganz großes Thema für sie.
Du hast vorhin schon von deiner Tochter erzählt, dass du dir die Verfilmung angeschaut hast.
Ja.
Deine Tochter ist gleicher Jahrgang wie meine Tochter, also auch 23 oder wird 23. Welche Beziehung, also wo wir da eben drüber gesprochen haben, sieht sie das genauso wie du? Also auch dieses, dass sie daran sich begeistern kann?
Total. Meine Tochter war diejenige, die gesagt hat, lass uns bitte Astrid Lindgren-Filme gucken. Und wir waren ganz begeistert von der Aktualität, eben immer noch. Also ja, also selbst mit 23 kann schön. Man das genießen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben natürlich passend jetzt etwas Schwedisches von unserer großartigen Sora Klipp zum Nachkochen.
Hej san allihopa och gott nytt år. Idag ska vi göra ett svenskt recept som heter Janssons förrestelse. Hallå und herzlich willkommen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und wir starten mit einem schwedischen Rezept. Das nennt sich Janssons förrestelse und ist ein Kartoffelgratin mit Anchovies, welches das so richtig schön saftig und intensiv im Geschmack macht. Und wie der Name schon sagt, wir fangen an mit Kartoffeln, aber die schneiden wir nicht in Scheiben, sondern in Stifte. Los geht's. Wir schmelzen jetzt erst einmal ein bisschen Butter. Und dann habe ich hier schon ordentlich Zwiebeln in so halbe Scheiben geschnitten. Die schwitzen wir jetzt in der Butter an. Dieses Kartoffelgratin habe ich das letzte Mal gegessen, vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal in Schweden war. Ich war nämlich mal 1 Jahr Au-pair in Schweden, habe dort die Sprache gelernt und hatte eine ganz, ganz tolle Familie. Und wir besuchen uns immer noch regelmäßig und dann wird immer richtig lecker und deftig aufgetischt. Und das ist ein Rezept, was die Schweden normalerweise immer zu den Feiertagen essen. Oder wenn sonst irgendwelche Besonderheiten anstehen. Oder auch einfach mal so, weil es einfach lecker ist. Ich habe jetzt hier Milch und Sahne. Das geht da jetzt auch mit rein. Eine Prise Salz kommt da natürlich jetzt rein. Aber hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Salzgehalt. Denn unser Kartoffelgratin wird nachher geschichtet und zwar mit Anchovies. Wir haben hier einmal die klassischen, die wir so kennen, die in Salz eingelegt werden. Die sind halt so richtig kräftig. Aber die Schweden, die verwenden eher so eine Sprottenart und die werden etwas milder eingelegt. Die sind nicht ganz so extrem salzig. Man kann natürlich auch diese herkömmlichen Anchovies nehmen. Wie gesagt, da muss man dann nur hier aufpassen, dass man da nicht da zu viel Salz reinhaut. Dann ein bisschen Pfeffer und Muskat. So. Das bringen wir jetzt einmal zum Kochen und dann kommen gleich die Kartoffelstifte dazu. Das lassen wir jetzt so lange köcheln, bis es anfängt so ein bisschen anzudicken und dann können wir es schichten. Unsere Form wird zuerst eingebuttert und dann habe ich da auch noch ein paar Semmelbrösel drauf gegeben. Jetzt ist die erste Schicht von der Kartoffelmasse in die Form gewandert und das Ganze wird jetzt mit den ersten Anchovies belegt. So. Und jetzt kommt die zweite Schicht drüber. Das Ganze belegen wir jetzt nochmal mit ein paar Anchovies und wirklich nicht erschrecken. Die sind bei weitem nicht so salzig wie diese hier. Und jetzt kommt da noch ein bisschen Paniermehl drauf und dann geht das Ganze in den Ofen. Und zwar bei 180 Grad für circa 45 Minuten, mittlere Stufe, Ober- und Unterhitze. Ab in den Ofen. Zu dem Gratin isst man ganz oft Räucherlachs, gekochte Eier oder zu Weihnachten den Jülchwinka. Also das ist dieser, so einen großen Braten, den sie dann da auffahren. Und wir haben uns heute für Räucherlachs und Eier entschieden und dafür machen wir jetzt noch eine Honig-Dill-Senf-Soße. Und wie der Name schon sagt, besteht diese Soße aus 3 Zutaten, Honig, Dill und Senf. Der Geschmack ist wirklich so besonders cremig, würzig durch die Anchovies. Die Zwiebeln geben eine schöne Süße ab. Oben diese Knusperschicht, die Kartoffeln butterweich, voll mit Geschmack. Also das solltet ihr unbedingt mal nachmachen. Und jetzt sage ich Smokling Maltit, och wie sie ist nächster Wecker. Tschüss, bis nächste Woche.
Als wenn sie es gelernt hätte. Also wirklich großartig, sah so lecker aus. Und beim Schwedischen muss ja immer ein bisschen was Süßes dabei sein. Zum Nachkochen dieses Rezept selbstverständlich auf unserer Homepage ndr.de/das. Was Schwedisches hat bei euch in der Küche Einzug gehalten?
Köttbullar.
Köttbullar, das ist ja klar.
Das machen wir relativ häufig.
Man könnte auch sagen, kleine Frikadellen.
Genau. Aber mittlerweile sind wir bei der vegetarischen Variante und die ist auch nicht so schlecht.
Meine Mutter hat auch als Au-pair-Mädchen in Schweden Zeit verbracht und hat Pytti Panna immer sehr gerne mitgebracht.
Das habe ich auch mal gemacht. Ja, das ist auch ganz lecker. Aber ist schon lange nicht mehr.
Alles rein, Kartoffeln, ja, alles kleinschnippeln, irgendwie so eine Reste, schwedische Reste von einer leckere Geschichte. Gesine, weil es natürlich zu deiner Karriere auf jeden Fall dazugehört, möchte ich das unbedingt heute noch mal zeigen. 1998 bis 2007, der letzte Zeuge. Du, ein großartiges Team gebildet mit Ulrich Mühe. Wir schauen mal kurz rein.
Das ist kein Sektionsprotokoll, das ist Schlamperei.
Ich hab's so satt. Kolmar hier, Kolmar da, der unfehlbare Kolmar. Ihr Verhalten ist beschämend und anmaßend. Würden Sie jetzt bitte gehen?
Wir werden das nachobduzieren. Morgen. Wir beide.
Klar. Sie obduzieren sogar eine Leiche, die gar nicht mehr da ist.
Was heißt das?
Das heißt, dass der Staatsanwalt die Leiche zur Bestattung freigegeben hat und dass sie vorhin abgeholt wurde.
Gratuliere.
Wie sehr hat dich diese Reihe, diese Serie in deiner Karriere beeinflusst, auch durch die Arbeit mit Ulrich Mühe?
Das kann ich so gar nicht sagen. Also es war eher so im Vorfeld, dass ich mich gefragt habe, will ich eine Serie drehen oder nicht? Und mir nicht also hätte vorstellen können, dass ich die dann 10 Jahre, dass mich das dann 10 Jahre begleitet. Das war natürlich toll, mit Ulrich Mühe zu drehen. Das war eine spannende Zeit, aber ich sag mal so, dass ich hatte ja nicht so viele Drehtage, dass man jetzt sagen kann, dass mich das mega geprägt hat oder so. Also wenn wir da von, was weiß ich, 6 Folgen, wenn wir die im Jahr gedreht haben, wie viele Drehtage hatte ich da? Vielleicht 12 oder so. Also es ist nicht so, man hat damals auch anders gedreht, ja, tatsächlich. Also das sind wirklich ganz andere Zeiten, wie damals eine Serie entstanden ist. Also man hatte mehr Geld zur Verfügung, das war wirklich, also diese, vielleicht ist es eher das, dass man wirklich noch genießen konnte, diese Arbeit, dass man die anständig ausführen konnte, weil man wirklich genug Zeit hatte zu proben, Dinge zu entwickeln. Und das, was Uli und ich da gemacht haben, das lebte ja auch von unserer Improvisation. Wir hatten so einen Wettbewerb, das so nach dem Motto, wer kommt am unvorbereitetsten, weil es immer langweilig wurde, wenn wir so zu vorbereitet waren.
Weil dann ging alles zu schnell und ihr hattet zu viel Zeit dafür.
Naja, nein, es ist dann so, es ist dann schon so fertig. Ja. Und wir haben dann irgendwann so einen eigenen Stil gehabt, dass wir gesagt haben, nee, wir hören mehr dem anderen zu, was von dem anderen kommt, und gehen dann spontan drauf ein. So. Das war immer ein bisschen mit Risiko verbunden. Das war sehr spannend, aber das hat großen Spaß gemacht.
Also der Regisseur war immer sehr begeistert, kann ich mir vorstellen.
Naja, er war vor allem dann nicht so begeistert, wenn wir wie sehr oft Lachanfälle bekommen haben, weil ja irgendwas schiefgegangen ist und wir uns dann doch verquatscht haben, weil wir doch nicht ganz so gut vorbereitet halt waren. Aber es war eben immer so, man musste so den Zwischenweg finden, ne? Dass man jetzt nicht das ewig auf einen gewartet wird. Ne? Das ist ja dieses, was dann ganz schnell unangenehm werden kann, wenn da 35 Leute stehen und man den Text nicht ordentlich kann. Also man musste natürlich schon gucken, dass man es hinkriegt, aber eben, dass man nicht das schon alles so fertig hat, dass man einfach offen ist für neue Sachen, für Sachen, die so im Moment passieren, ein bisschen eben Improvisation. Das war toll.
Ich möchte noch einen anderen Ausschnitt zeigen aus dem Jahr 2023. Da hast du in der Serie Hotel, es lief im ZDF, Mondial, hast du eine Hotelchefin gespielt. Eine Chefin, eine Frau in der Mitte ihres Lebens, wenn man das mal so sagen kann, die also weniger angepasst ist. Und weil es dir auch ein wichtiges Anliegen ist, darüber zu sprechen, möchte ich mal eben kurz eine Szene daraus zeigen.
Ja, ich komme sofort. Nur eine oder gibt es noch mehr?
Ich hoffe nicht.
Ist das eine Ratte? Und wir sprechen noch von Kakerlaken?
In meiner Küche gibt es weder das eine noch das andere. Und was machen Sie hier?
Deine Schulter. Die muss man ausrotten. Wir haben hier bestimmt ein Nest.
Mhm. Und Sie sind Fachmann für Ratten?
Ja.
Rufst du bitte den Kammerjäger an? Ich möchte, dass das professionell erledigt wird.
Ich kümmere mich.
Und kein Wort zu irgendjemandem. Sonst können wir den 5. Stern vergessen.
Ist es das, was dir fehlt im deutschen Fernsehen, im deutschen Film, dass eine Frau eben mal so aus der Mitte des Lebens ganz normal dargestellt wird, die ihren Mann steht, wenn man das so sagen darf, die vielleicht nicht irgendwelchen Klischees entspricht?
Ja, also genau, also es gibt da nicht also eine bestimmte Richtung, sondern es geht ja um die Vielfalt. Es geht darum, dass es so unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Und genau, ich habe mit Silke Burmeister 2023 die Kampagne gestartet, Let's Change the Picture. Und da, ja, seitdem fordern wir sehr laut eben, dass sich da was verändert, dass man da ein bisschen genauer hinschaut, dass man nicht immer wieder die Stereotype wiederholt.
Gib doch mal so ein Beispiel von Stereotype, was wir als Zuschauer vielleicht gar nicht so bemerken.
Naja, es fängt ja schon allein damit an, dass Frauen ab der Menopause in der Erzählung gar nicht mehr vorkommen. Ne? Die Menopause ist tatsächlich ein Fleck, der einfach nicht bespielt wird. Also wir haben im Zuge der Kampagne mit der ARD Digeto haben wir eine Analyse gemacht, ein
Vortrag da gehalten und ich bin den Produktionsspiegel 2022 durchgegangen und da habe ich eben festgestellt, dass tatsächlich dieses konkret das Alter von Frauen zwischen 55 und 62, das ist so, wo hauptsächlich die Menopause tatsächlich stattfindet, überhaupt nicht abgebildet wird. Auch das Thema Menopause, es wird einfach gar nicht abgebildet.
Warum
nicht? Und dann, ja, weil es in unserer Gesellschaft noch immer tabuisiert ist. Das verändert sich ja gerade. Es gibt ganz viel Literatur mittlerweile darüber. Gott sei Dank ganz viele Frauenärztinnen, die darüber aufklären. Und in den sozialen Medien passiert ganz, ganz viel. Es wird gerade sehr, sehr stark gefordert. Aber die Abbildung in Film und Fernsehen findet noch überhaupt nicht statt. Das ist wirklich so, die Frauen können immer noch spielen, so bis etwa so mein Alter, so Mitte 50, weil sie dann auch noch jünger spielen können und auch noch als 49 durchgehen. Aber auch, das teile ich mit meinen Kolleginnen, wenn ein Drehbuch reinflattert, also die Figur, da steht immer in Klammern ältestens 49 und dann ist Schluss.
Ne? Und das steht also, da so drin?
Ja, da steht in Klammern das Alter tatsächlich. Mhm. Und dann, wenn man sich dann anguckt, okay, wer spielt da noch oder welches Alter wird noch besetzt, ist halt wirklich die Lücke zwischen 55 und 62 ist da. Das findet einfach gar nicht statt im Grunde. Immer mit ein paar Ausnahmen natürlich, aber ganz wenigen. Und dann geht es so etwa ab 62 wieder los und dann werden die Frauen erzählt als patente Großmütter. Witzig, dann haben sie auch Kleidergröße 44 plötzlich,
oder sowas.
Vorher ist ja nur 34 erlaubt. Mhm. So, also da verändert sich es also ganz eindimensional immer das Gleiche. Oder du hast halt die Kommissarin, die darf auch älter sein, wobei auch bei den Kommissaren diese Mitte 50 bis Anfang 60 auch nicht da ist. Ich glaube, es gibt eine einzige Kommissarin, das ist Maria Furtwängler, die, als ich recherchiert habe, war sie 58, ich weiß jetzt nicht das aktuelle Alter, glaube ich, oh Gott.
Wahrscheinlich nicht jünger geworden.
Ja, genau. Also, aber bei den Kommissarinnen dürfen sie auch älter sein. Aber die Fernsehkommissarinnen sind auch sehr stereotyp erzählt. Einsame Wölfinnen, die entweder hatten sie ein Alkoholproblem. Sowieso grundsätzlich Frauen, wenn es ihnen schlecht geht, greifen zum Alkohol, trinken alle ihr Glas Rotwein. Es gibt, glaube ich, tatsächlich, also von den Filmen, die ich alleine gedreht habe, keinen einzigen, wo nicht irgendwann die Stelle kommt im Drehbuch, wo die Frau irgendwie traurig, frustriert ist und dann zum Rotwein greift, wo ich immer denke, so okay.
Um aber, das mal so ein bisschen vergleichen zu können. Wie ist denn, vielleicht ist ja auch, sag ich mal, haben wir insgesamt im Fernsehen oder Film ein Altersproblem. Wie ist denn das bei Männern in der Altersmarge? Werden die denn besetzt? Also werden die normal besetzt oder realitätsnah besetzt?
Ja, also werden dann immer noch, also auch weniger. Also es ist tatsächlich natürlich, wird es alles weniger, ne? Aber die Männerfiguren, die dann erzählt werden, sind dann halt noch sehr agil, fahren Motorrad. Es gibt dann so Geschichten, relativ viele Geschichten von Vätern mit Töchtern, wo ich mich mal frage, wo sind in diesen Konstellationen die Mütter? Die Mütter hängen dann als Bild an der Wand, sind entweder oder sie sind dement oder sie sind an Demenz gestorben. Das wiederholt sich wirklich sehr, sehr häufig. Und ich finde das immer so interessant, weil in meinem Umfeld sehe ich eigentlich vor allem Mütter, die mit Töchtern irgendwelche Sachen machen und auch Abenteuer erleben, aber sehr selten Väter mit Töchtern. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass diese Erzählung sich aber total hält. Und das ist wirklich erstaunlich.
Brauchen wir mehr Realität, mehr Nähe zu dem, was Menschen wirklich erleben im Fernsehen?
Ich glaube, wir brauchen mehr Vielfalt. Wir brauchen unterschiedliche Geschichten. Also unsere Kampagne kam zu dem Schluss, in dem, was wir analysiert haben bisher, dass es sich aus sich selbst ernährt sozusagen. Es wird immer reproduziert und reproduziert und nicht geguckt, wie ist denn die Realität mittlerweile, in der wir leben, weil es gibt um uns herum so tolle Geschichten. Aber wenn dann Autorinnen und Autoren mit diesen Geschichten halt zu Geldgebern gehen, dann heißt es, ja, es ist eine richtig super Geschichte. Die werden auch geschrieben im Übrigen, diese Geschichten. Aber dann heißt es, ja, nee, aber die Figur muss jetzt 15 Jahre jünger sein. Das heißt, diese Geschichten kriegen wir nicht zu sehen als Zuschauerinnen. Und darum geht es ja, dass wir als Zuschauerinnen auch über 50 gar keine Abbildung mehr haben und dass die jungen Frauen eben ganz deutlich auch formulieren, dass sie sagen, wir haben gar keine Vorbilder, wo soll es denn hingehen, naja, das Leben mit 55 auf? Nein, oder werde ich dann irgendwann einfach nur die patente Großmutter?
Und witzigerweise,
nichts gegen patente Großmütter, das ist
nein,
ja auch ganz
nicht
toll.
Aber witzigerweise, das Leben Ende 50 macht auch Sinn. Viele wissen das gar nicht, aber es macht Sinn.
Es macht sogar Spaß.
Okay,
sehr viel Spaß.
Merken wir uns, ja. Let's change the picture.
Jawohl.
Eure Kampagne. Von Frauen im Film, jetzt zu Frauen im Fußball. Man könnte annehmen, so ein Fußballspiel, da geht es schon mal etwas rauer zu. Grund genug, Frauen Hilfe anzubieten. Debbie Kunkel.
Das Millerntor-Stadion. FC St. Pauli gegen Werder Bremen. Ausverkauftes Haus. Pure Vorfreude. Doch auch hier gibt es Schattenseiten. Denn Belästigungen gegen weibliche Fans sind auch hier keine Seltenheit. Das möchte der FC St. Pauli ändern. Mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem Orange Day.
Deswegen die Mütze, deswegen der Eyeliner.
Sehr gut.
Genau, wir sind hier gerade ein bisschen am Aufbauen, ist noch ein bisschen chaotisch und hoffen, ja, ein bisschen Infomaterial an die Menschen zu bringen und ins Gespräch zu kommen auch.
Raus aus der Tabuzone, mit Aufklärung und viel persönlichem Engagement. Antje Grabenhorst koordiniert beim FC St. Pauli den Bereich Awareness und hilft Fans bei Grenzüberschreitungen.
Der Hauptanteil ist sexualisierte Gewalt, auch am Millerntor. Und das geht von Beleidigungen, sexistischen, bedrängt werden, angefasst werden, bis hin zu K.O.-Tropfenverdachtsfällen. Also schon auch sehr massiv, ganz unterschiedliche Fälle, wo wir dann im Einsatz sind und helfen.
In immer mehr Stadien in Deutschland gibt es deshalb ein Schutzkonzept für Frauen. Annelie ist für St. Pauli im Einsatz und bei jedem Spiel dabei. Die Teams sind in allen Kurven im Stadion zu finden und für alle ansprechbar. Zu erkennen an den lila Westen. Für Annelie eine Herzensangelegenheit. Ein Erlebnis im Millerntor-Stadion bringt sie zum Handeln.
Ich stand neben Männern, die dann diese jungen 15-jährigen Mädchen angesprochen haben, ob sie denn nicht Lust hätten, mal das Trikot zu tauschen. Und das hat mich so schockiert, dass ich mich im Nachhinein an den Verein gewendet habe und gesagt habe, was ist denn hier los? Und in dem Moment haben sie gesagt, das ist perfekt, wir sind gerade dabei, ein Team zu etablieren. Welcome on board.
Die Pauline-Teams, wie sie sich nennen, sind seit Anfang März unterwegs. Rund 70 Meldungen gab es bisher. Vieles lässt sich schnell klären. In schwierigen Fällen wird die betroffene Person aus der Situation herausgeholt. Dabei können die Paulinen in jeder Kurve des Stadions auf einen Schutzraum zugreifen.
Es hilft uns sehr, wenn wir Personen haben mit Panikattacken beispielsweise, um sie runterzubringen, um sie rauszubringen aus der Panikattacke.
Damit Betroffene kurz durchatmen können.
Wie schön, aber selten.
Die Arbeit von Antje und ihrem Team erhält auch unter den Fans viel Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Ich fühle mich schon, glaube ich, ein bisschen bekräftigter, weil auch ich von vielen Leuten Zuspruch bekomme und man sieht, wie viele Leute es wichtig finden und gut finden. Wir schließen so eine Lücke, habe ich das Gefühl, was vorher, wo die Leute vielleicht vorher alleine mit waren. Und das motiviert mich weiterhin, diese Arbeit zu machen.
Damit sich alle Fans im Stadion sicher fühlen und sich auf das konzentrieren können, was Fansein ausmacht. Die leidenschaftliche Unterstützung des eigenen Teams.
Ja, gut zusammengefasst. Die leidenschaftliche Unterstützung des eigenen Teams. Deborah Kunkel. Bist du Fan? Berlin? Ihr lebt ja in Berlin. Also ich meine, Hertha oder Union?
Hertha? Ne? Ich bin ja Westberlinerin. Also zwangsweise.
Ist ja gewachsen.
Ist ja mein Heimatverein sozusagen. Aber ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich war aber schon bei ein paar Hertha-Spielen. Es war aber immer hart. Sie haben immer haushoch verloren. Und das ist schon sehr frustrierend.
Du engagierst dich für die Welthungerhilfe. Und warst 2015
das erste Mal
in Uganda. Was ist dir da aufgefallen?
Also 2015 war ich in Uganda wegen eines sehr, sehr tollen Ziegenprojektes und der Programmleiter vor Ort hat mich zum Ende meines Aufenthalts angesprochen.
Muss man sagen, ja? Ziegenprojekt heißt, mit Frauen kriegen wir Ziegen Unabhängigkeit.
Ja,
ne?
Alleinerziehende Frauen vor allem, ist ein ganz tolles Projekt gewesen, bekommen Ziegen. Und zwar mit 5 Ziegen kann man ja eine Herde schon haben und dann ernährt sich das sozusagen selbst. Also es ist eine super nachhaltige Lösung, die Familien zu unterstützen und die Frauen in die Unabhängigkeit zu kriegen. Und genau, wegen dieses Ziegenprojektes war ich vor Ort und einfach um ja, mich aufzuklären, genau, wie man da noch weiter sinnvoll sich engagiert oder unterstützen kann. Und der Programmleiter trat an mich heran mit einer Problematik, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich, dass viele Mädchen und Frauen keinen Zugang zu Hygieneartikeln haben. Und vor allem Mädchen, die zur Schule gehen, dadurch tatsächlich eben eine Woche im Monat weniger zur Schule gehen, weil sie
während
zu Hause
der Menstruation.
Bleiben. So, während der Menstruation. Und das zusammengerechnet sind 3 Monate weniger Schulbildung im Jahr. Und das führt ja auch immer noch in vielen Regionen der Welt dazu, dass Mädchen eben keine Chance haben, auf die weiterführende Schule zu kommen, weil ihnen der Stoff dann fehlt. Und er hat mir wie so eine Hausaufgabe damals gegeben, ja, überleg doch mal, was können wir denn da machen, wie können wir das unterstützen? Und dann, genau, und dann so haben wir, die Welthungerhilfe und ich, gemeinsam das EVA-Projekt entwickelt, das sich eben darum genau kümmert. Also erstens mal Aufklärung, Entstigmatisierung, Enttabuisierung von der weiblichen Periode und eben gucken, okay, wie kann man die Situation mit diesen Hygieneartikeln lösen. Und wir sind dann eben drauf gekommen, dass die Menstruationstasse da eigentlich ganz praktisch ist, weil sie einfach eine einmalige Anschaffung ist und dann 10 Jahre hält. Mhm. Und genau, und dann war einfach nur noch zu gucken, wie kriegt man die Sozialarbeiterin, die dann in die Projekte fährt und das mit unterstützt und erklärt, wie es funktioniert und so weiter. Und da war ich 2018 dann auch noch mal da und habe da noch mal wahnsinnig viel gelernt darüber.
Toll.
Und genau. Und jetzt ist es ein mittlerweile weltweites Projekt. Vor allem, was die Aufklärungsarbeit angeht, sind wir da ganz weit vorangekommen.
EVA-Projekt, merken wir uns.
Genau. Stichwort Kennwort.
Astrid Lindgren.
Spenden, Kennwort, EVA. Kommt an.
Toll. Gesine Zukowski, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Morgen kommt Heidrun von Gössel, Ansagerin, Sprecherin, Moderatorin und übrigens auch Kreuzfahrtdirektorin und mit nicht mehr ganz 70 frisch verliebt. Ungeschminkte Einsichten gibt es morgen. Und außerdem bedankt sich das ganze Team heute bei unserem langjährigen Kollegen Martin Steinhoff, der diese Sendung als Redakteur geleitet hat und dies seine letzte war, weil er in Rente geht. Martin, hab Spaß und genieß es. Ciao und schönen Abend.